Deutschlandfunk. Der Tag.
So klingt das heute im Dannenröder Forst in Hessen. Ein riesiges Waldgebiet soll da gerodet werden für eine Autobahn, die A49. Aber dagegen gibt es seit Monaten Widerstand. Die Polizei hat jetzt heute Morgen angefangen, die Protestcamps in dem Wald zu räumen. Die Rodung steht wahrscheinlich kurz bevor. Mein Kollege Ludger Fittkau verfolgt diese Baupläne und auch die Proteste schon seit längerem. Er sagt uns gleich, was da heute passiert und was da möglicherweise noch auf uns zukommt. Und beim Thema Corona hören wir gerade viele positive Meldungen. Viele Menschen haben gerade große Hoffnung, dass bald ein Impfstoff kommt. Vor allem ein deutsches Biotech-Unternehmen macht da Schlagzeilen und die EU hat sich bereits mehrere hundert Millionen Impfdosen gesichert. Volker Fintamer beobachtet das alles für uns und er rät dazu, sich nicht zu früh zu freuen. Noch ist kein Impfstoff in Deutschland zugelassen und noch sind viele Fragen rund um diese Substanzen ungeklärt, sagt er. Hören wir auch gleich. Alles an diesem Dienstag, dem 10. September 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. So, und ich hoffe, die Leitung nach Darmstadt zu Ludger Fittkau steht.
Ja, hallo.
Ludger, erklär uns doch mal kurz, was ist da heute genau los im Dannenröder Forst?
Die Räumung hat begonnen, muss man sagen. Die heiße Phase der Auseinandersetzung in Mittelhessen. Es hat ja wochenlang bereits Auseinandersetzungen gegeben um andere Waldgebiete, nicht den Dannenröder Forst selbst, sondern den Herrenwald und ein weiteres Waldstück, die ebenfalls zeitweise besetzt und blockiert waren. Aber jetzt geht es um das Symbol des Widerstandes gegen die Autobahn für eine andere Klimapolitik. Und das ist eben seit gut einem Jahr in Mittelhessen der Dannenröder Forst. Nach dem Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen ist das von Fridays for Future, von Greenpeace und anderen zu dem Widerstands- und Symbolort in Deutschland gemacht worden. Und jetzt beginnt die heiße Phase der Räumung.
Erklär uns mal kurz die eine Seite, die Gegner und die Aktivisten. Wie haben die sich da organisiert?
Die sind organisiert vor allen Dingen in insgesamt 11 sogenannten Barrios im Wald, also kleine Baumhaussiedlungen. Die Polizei hat gestern noch mal in einer Pressekonferenz von etwa gut 100 Baumhäusern und etwa 400 Barrikaden im Wald gesprochen. Also man muss sich das wirklich als ein Quartier, als eine kleine Stadt, ein Dorf zumindest im Wald vorstellen, in kleine Barrios, so nennen die das, unterteilt. Und dort sitzen diese Leute auf den Baumhäusern und die sind teilweise hervorragend ausgestattet von der Infrastruktur mit Solarpanelen. Es gibt Gärten im Wald, es gibt auch Strom- und Internetversorgung. Man konnte vom Wald aus studieren, wenn man wollte. Also eine wirklich ausgefeilte Infrastruktur. Die Idee ist auch ein bisschen die Idee von alternativem Leben im Wald, in größeren Gemeinschaften. Da sind auch eine Menge romantische Ideen spielen eine Rolle. Es sind viele junge Leute, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem benachbarten Ausland da. Ich habe mit Österreichern gesprochen, Franzosen sind da. Also das ist schon ein Kristallisationspunkt der Klimabewegung hier in Mitteleuropa.
Und heute hat jetzt die Polizei damit angefangen, genau diese Barrios, wie du sie nennst, zu räumen, ja?
Genau, also die Barrios selbst, also die Baumhäuser oben, sind jetzt noch nicht angepackt worden, sondern jetzt geht es um diese 400 Barrikaden auf dem Waldboden. Das ist eben in einem Jahr lang sehr ausgebaut worden, auch sehr befestigt worden. Da sind zum Beispiel regelrechte Gräben, auch unterirdische Gräben. Teilweise sind Barrieren auch einbetoniert worden im Wald. Es gibt sogenannte Tripods, das sind so, man muss sich das vorstellen, so größere Hochsitze, wie Hochsitze von Jägern, die aber dann über die Wege gebaut worden sind. Die werden jetzt eingerissen, sind heute die ersten schon eingerissen worden. Aber bis man dann auf die hohen Baumhäuser geht oder auf sie zugeht, in 20 Meter Höhe, teilweise in altem Eichenbestand, das wird noch dauern. Also dieser Polizeieinsatz, das sagt die Polizei auch ganz deutlich, der kann sich tagelang hinziehen, obwohl die Polizei jetzt schon heute mit einem Großaufgebot im Wald ist und da auch schon sehr, sehr handfest zupackt, auch auf Widerstand gestoßen ist. Das muss man sagen, auch auf erste Gewaltaktionen, Pyrotechnik, also Feuerwerkskörper und Steine sind auf Polizisten geworfen worden. Umgekehrt hat die Polizei jetzt, es wurde vor kurzem gemeldet, einen Aktivisten verletzt, der auf eine Baumaschine klettern wollte. Da gab es dann einen Schlagstockeinsatz und es gibt ein Foto des Hessischen Rundfunks, da ist dieser Aktivist jetzt verletzt am Boden und wird abtransportiert. Also er soll leicht verletzt sein, aber man sieht, es ist auch eine aggressive Stimmung teilweise da. So ganz einfach wird diese Aktion nicht.
Also wir sollten vielleicht kurz dazu sagen, wir sprechen hier um kurz nach 3 am Dienstagnachmittag. Was schätzt du denn, wie wird das jetzt in den kommenden Tagen da weitergehen in diesem Waldgebiet?
Schwer zu sagen. Also die Polizei hat an sich auch in Absprache mit der hessischen Landesregierung, die ja schwarz-grün besetzt ist. Auch für die Grünen ist es natürlich eine schwierige Situation, weil viele Basisgrüne in Mittelhessen sind auch gegen diese Autobahn und haben auch dagegen protestiert, waren auch vor Ort. Sind sehr viele, auch sehr friedliche Demonstranten immer wieder dort gewesen. Deswegen hat die Polizei an sich die Anweisung, sehr behutsam vorzugehen, keine Verletzungen zu riskieren, sehr vorsichtig auch bei der Räumung der Baumhäuser vorzugehen. Es werden jetzt nach dem heutigen Räumungsbeginn natürlich in den nächsten Tagen auch viele Leute aus anderen Landesteilen dorthin kommen. Möglicherweise nicht nur friedliebende Leute, sondern natürlich gibt es auch Autonome, die möglicherweise kommen, in den Wald kommen. Ich befürchte, dass sich da die Stimmung aufheizen könnte. Beide Seiten müssen wahrscheinlich immer wieder sich selber auch klar machen, dass man sich und andere gefährdet, wenn man dort in einer großen Höhe sozusagen falsche Taten, falsche Schritte begeht, sowohl bei der Verteidigung der Widerstandsstrukturen als auch beim Abräumen jetzt durch die Polizei. Also das ist wirklich eine heikle Sache, weil dieses ist auch ein sehr dichter Wald. Es ist wirklich ein alter Eichenbestand. Man kann das auch nicht immer sehen. Natürlich fällt das Laub jetzt, es wird etwas lichter, aber es ist trotzdem dann oft, auch für Spezialeinsatzkräfte, für Höhenrettungskräfte der Polizei, ein wirklich schwieriges Unterfangen. Das hat die Polizei auch vorher ganz klar gemacht. Und genauso für die Besetzerinnen und Besetzer ist das nicht einfach, da gewaltfrei zu bleiben und trotzdem aber auch deutlich Widerstand zu zeigen.
Und das alles natürlich, wir müssen immer wieder darauf hinweisen, für den Weiterbau, für den Ausbau dieser Autobahn A49, die durch dieses Gebiet einmal führen soll. Und dann sollen da in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch die Bagger anrollen und die richtig schweren Sägen, um dieses Waldgebiet dann zu roden. Lutger, du hast schon die Politik genannt. Die Grünen sind in Hessen mit in der Landesregierung. Wie groß ist da die Hoffnung auf Seiten der Aktivisten, dass da vielleicht doch noch politisch irgendwas geht, dass man diese Entscheidung für diesen Autobahnbau nochmal rückgängig machen kann?
Ich glaube, diese Hoffnung ist geschwunden. Man muss das sagen. Es hat vor einigen Wochen einen Online-Parteitag der Landesgrünen hier in Hessen gegeben. Da war das Thema A49 Weiterbau das große Thema. Und die Spitzengrünen in Hessen haben wirklich alles aufgefahren, um deutlich zu machen, man muss diese Autobahn weiterbauen, sonst muss man die Regierung verlassen. Hintergrund ist der, diese Autobahn ist von ihren Planungen her 40 Jahre alt, das muss man sagen, ist schon in der Vorwendezeit geplant worden. Ein großes Stück ist auch schon gebaut worden von Kassel aus, ein 30 Kilometer langes Teilstück gibt es schon länger und gerade die hessische CDU war immer sehr stark für diese Autobahn. Hier geht es wirklich um ganz, ganz entschlossenes Auftreten der Union und die Grünen hätten nur die Chance zu sagen, wir gehen aus der Landesregierung raus, lassen die Landesregierung platzen mit der CDU. Aber das hätte ja auch Auswirkungen auf die Bundestagswahl, wo es ja doch Ideen gibt für Schwarz-Grün. Also das ist eine wirklich sehr politische Gemengelage da im Augenblick.
Also ein Tag, an dem viel passiert ist, auch im Dannenröder Forst. Vielen Dank, Lutger Fittkau. Wir hören gerade eine Menge Meldungen darüber, dass es bald losgehen könnte mit Corona-Impfungen in Deutschland. Und wir haben heute die Nachricht, dass sich die EU schon eine erste größere Impfstofflieferung gesichert hat. Natürlich für die EU-Mitgliedstaaten, auch für Deutschland. Volker Fintermark kann uns da mehr sagen. Hallo Volker.
Hallo Tobias, ich grüße zurück.
Erklär uns das erstmal genauer. Was hat die EU-Kommission jetzt vereinbart mit den beiden Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer?
Naja, erstmal ist es nichts anderes als ein Vorvertrag, noch kein endgültiger Liefervertrag, sondern ein Vorvertrag, dass man 200 Millionen Impfdosen haben will von dem Unternehmen, wenn es denn mal auf den Markt kommt und zugelassen ist. Und dann gibt es die Option auf weitere 100 Millionen zusätzlich. Und der Vertrag, der ist jetzt zumindest ausgearbeitet, da wurde schon eine ganze Weile dran gearbeitet und könnte jetzt unterschriftsreif sein. Die EU-Kommission selbst muss dem morgen noch zustimmen. Die Gremiumssitzung ist dort immer mittwochs in Brüssel und dann könnte es das Go geben und dann könnte dieser Vorvertrag in den kommenden Tagen unterzeichnet werden und das wäre dann quasi so eine Garantieerklärung, dass man, sofern der Impfstoff zugelassen wird, auch den Anspruch auf mindestens 200 Millionen Impfdosen hat und eine Option für weitere 100 Millionen, die dann noch hinterhergeschoben werden können.
Ich rechne hier jetzt mal gerade so ein bisschen. 200 Millionen plus 100 Millionen sind 300 Millionen. Deutschland allein hat 80 Millionen Einwohner und jeder braucht, wenn ich das richtig gelesen habe, jede und jeder braucht zwei Dosen. Das heißt, mit diesen 300 Millionen Impfdosen könnte man quasi zwei größere EU-Staaten komplett versorgen, wenn ich das richtig rechne.
Ja.
Also es reicht bei weitem nicht.
Nein, da kommt man nicht weit. Und das wäre ja auch nur ein Anfang. Und dann kommt ja noch dazu, die EU-Kommission hat ja nach diesen ganzen Streitigkeiten im Frühjahr, als es darum ging, wer bekommt ausreichend Schutzausrüstungen, wer bekommt genügend Desinfektionsmittel, da gab es ja viel Streitereien in der EU. Dann hat man sich ja schon im Juni auf eine gemeinsame europäische Impfstrategie verständigt, wo eben die Verteilung geregelt werden sollte. Und danach bekommt Deutschland von all den geschlossenen Verträgen, die die EU mit dem Impfstoffpartnern eingeht, 19% der Impfstoffe, also nochmals deutlich weniger als die Zahlen, die da jetzt genannt werden. Das heißt, diese 300 Millionen Impfdosen, gehen wir jetzt mal von der Gesamtsumme aus, die werden natürlich unter allen EU-Staaten entsprechend des Bevölkerungsanteils aufgeteilt. Und da liegt der Wert für Deutschland bei 19%. Das ist natürlich zu wenig. Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja heute gesagt, er hätte gern 100 Millionen Dosen für Deutschland. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass das Unternehmen ja von der Bundesregierung finanziert wurde. Das schreibt im Moment rote Zahlen, weil die Forschung aufwendig sind. Und natürlich soll das ein Geldbringer sein. Aber die Zwischenfinanzierung wurde mit der Bundesregierung organisiert. Und da gibt es die Hoffnung, vielleicht doch mehr abzubekommen. Aber das wäre auf der anderen Seite auch wieder ein Strich durch die Rechnung, weil die EU ja genau das, diesen Wettbewerb um den Impfstoff eigentlich vermeiden wollte und deshalb dieses feste Verteilungssystem, nachdem Deutschland eigentlich nur 19% aller EU-weit eingekauften Impfstoffe bekommen soll.
Wie läuft denn da die Debatte in Berlin? Sind da einige Leute empört darüber, dass hier ein deutsches Unternehmen diesen Impfstoff entwickelt und dann Deutschland sich sozusagen bei der Verteilung einreihen muss in ganz, ganz viele andere Länder und darauf warten muss, dass es was abbekommt?
Naja, da gibt es natürlich die Wunschvorstellung, dass da vieles schneller gehen könnte. Aber auf der anderen Seite, BioNTech steht ja nicht alleine da, sondern braucht, um den Impfstoff wirklich in Größenordnungen produzieren zu können, einen potenten Partner. Und das ist in dem Fall Pfizer, das US-Unternehmen, das überhaupt die Produktionskapazitäten hätte, um den Impfstoff in wirklichen Größenordnungen herzustellen. Und insofern sind da auch ganz andere Partner im Spiel. Es geht ja erstmal um die Erstzulassung in den USA. Und natürlich werden auch die USA ein großer Abnehmer sein. Und nach dieser Zulassung oder ein Stück weit parallel dazu soll die Zulassung in der EU erfolgen. Und erst wenn es diese Zulassung gibt, dann könnten die Verträge und der Verteilmechanismus überhaupt greifen. Also wir haben es ja mit einer internationalen, nicht nur einer europäischen Debatte zu tun, wo viele Player im Spiel sind. Und dann wird man sehen müssen, ob das am Ende tatsächlich mit Recht und Gewissenheit zugeht oder ob es da Verteilungskämpfe gibt nach dem Motto First Come, First Serve. Das wird man schlicht abwarten müssen. Aber noch drängen alle Seiten darauf, dass das vertraglich solide geregelt wird und jeder, vor allen Dingen auch die Staaten, die nicht so viele finanzielle oder gute finanzielle Voraussetzungen haben, dass die gleichermaßen davon profitieren können.
Das mit der Zulassung ist natürlich auch so eine interessante Geschichte. Könnte es sein, dass dieser Impfstoff hier, ein und derselbe, dass der in den kommenden Wochen eher in den USA zugelassen wird, dass der sozusagen in den USA zugelassen ist, während man in Deutschland und in Europa noch auf die Zulassung wartet?
Naja, das hängt immer davon ab, wie gut organisiert diese Schnellzulassungen, die es ja jetzt bei Corona-Impfstoffen gibt, wie die überhaupt sind und wie umfangreich der Kriterienkatalog ist. Zumindest hat der Gesundheitsminister Jens Spahn heute nochmal darauf hingewiesen, dass die Zulassung in den USA eben nicht die automatische Zulassung in Europa bedeutet. Da will man seinen eigenen Kriterienkatalog anlegen, auch gerade im Blick auf die Nebenwirkungen, wo wir im Moment ja noch relativ wenig wissen, weil der Zeitraum, in dem der Impfstoff untersucht wurde, der ist mit 2 Monaten eigentlich relativ kurz. Da fehlt es einfach schlicht an Erfahrung, an medizinischer Erfahrung, wie das mit den Nebenwirkungen aussieht, wie es aussieht für bestimmte Alters- und Risikogruppen. Also ob die Wirkung auch überall die gleiche erhoffte ist oder ob es da deutliche Unterschiede gibt. Und insofern sind da die europäischen Testverfahren ein Stück weit erstmal strenger oder sollen in jedem Fall auch eigenständig umgesetzt werden. So muss man den Gesundheitsminister verstehen. Und das könnte tatsächlich dazu führen, dass es zu einer zeitlichen Verzögerung kommt. Aber die Vorverträge auf der anderen Seite bedeuten ja auch, dass die Unternehmen garantieren würden, dass sobald es die Zulassung in Europa gibt, dass auch Europa und damit auch Deutschland die entsprechenden Anteile an dem Impfstoff bekommen würde.
Volker, höre ich das bei dir da richtig raus? Man sollte etwas vorsichtig sein mit zu viel Euphorie. Also wir sehen ja wirklich um uns herum, auch wenn man sich das in den Nachrichten anguckt, auf den verschiedenen Nachrichtenkanälen, wenn man Politiker und Politikerinnen heute sieht. Anja Karliczek habe ich vorhin im Fernsehen gesehen, die wirklich da sehr fröhlich wirkt. Wir sehen das, was da an den Aktienmärkten passiert, dass da große Hoffnung besteht, dass das Ende der Pandemie sozusagen fast schon eingeläutet ist mit diesen ganzen Impfstoffnachrichten. Du sagst, wir sollten da etwas vorsichtiger sein, ja?
Naja, ich berufe mich selbst wiederum auch nur auf Fachleute, die sagen, noch ist die Sache nicht in trockenen Tüchern. Die Erfolgsquote mit 90% klingt recht gut, aber beispielsweise Leif Erik Sander, der Leiter der Forschungsgruppe der Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung an der Berliner Charité, der verweist schon noch darauf, dass man eben zu den möglichen Nebenwirkungen noch nicht wirklich viel sagen kann. Auch nach der Aussage des Unternehmens, dass es keine sicherheitsrelevanten Nebenwirkungen bislang gäbe, aber dafür fehlt tatsächlich der Beobachtungszeitraum für wirklich relevante Impfnebenwirkungen. Da sind 2 Monate einfach viel zu kurz und dann ist unklar, ob der Impfstoff tatsächlich in allen Alters- und Risikogruppen gleichermaßen wirkt und es fehlt auch die wichtige Angabe dazu, wie lange der Impfschutz dann tatsächlich anhält. Das wissen wir noch nicht, weil er einfach noch viel zu kurz auf dem Markt und noch viel zu wenig erforscht ist. Also, und das gilt jetzt nicht nur für den Impfstoff für BioNTech, sondern das gilt für alle möglichen Kandidaten, die in nächster Zeit auch noch auf den Markt kommen können. Da fehlen schlicht die Erfahrungswerte und das macht es immer schwierig und da bleibt es immer ein Abwägungsprozess nach dem Motto, okay, wir gehen davon aus, die 90%, das klingt vielversprechend. Wir stellen uns jetzt hinter den Impfstoff und verbinden natürlich viel Hoffnung damit.
Genau, Volker, wir haben jetzt die ganze Zeit über BioNTech und Pfizer gesprochen. Was ist denn mit den anderen Impfstoffherstellern? Die kommen jetzt bald auch mit ihren Entwicklungen raus. Ist das so?
Ja, es sind mehrere Impfstoffe tatsächlich weltweit in der Prüfung. Die EU hat allein 8 Stoffe, die geprüft werden. Und es gibt auch 3 feste Lieferverträge, beispielsweise mit AstraZeneca und Sanofi GSK, jeweils auch mit 300 Millionen Impfdosen und Johnson & Johnson mit 200 Millionen Impfdosen. All diese Stoffe sind in der klinischen Prüfung, aber noch keines ist tatsächlich im weiteren Zulassungsverfahren.
Und sind wir, wenn ich dich da unterbreche, sind wir dann vielleicht, wenn wir die alle zusammenzählen, sind wir dann vielleicht da bei den 100 Millionen Impfdosen, die Jens Spahn gerne haben will?
Ja, natürlich, davon müssen wir ausgehen. Diese Größenordnungen lassen sich erst erreichen, wenn wirklich mehrere Hersteller auf dem Markt sind, wenn wir ein ganzes Portfolio an möglichen Impfstoffen haben, die auch unterschiedlich Altersgruppen oder Risikogruppen abdecken können. Erst dann können wir davon ausgehen, dass wir eine relativ gesicherte Grundlage für eine wirklich flächendeckende Impfstrategie hätten. Vorher ist das alles, sind das Tropfen auf den heißen Stein und erste Ansätze. Aber ohne dass tatsächlich viele Player da im Spiel sind, kann man die Sache vergessen. Zumal es ja nach wie vor um ein weltweites Problem geht und nicht nur ein deutsches oder europäisches.
Also mal angenommen, es gibt da jetzt in den nächsten Wochen die ersten Zulassungen. Oder sagen wir mal in den nächsten Monaten. Wie ist dann der Plan? Was wird dann in Deutschland passieren?
Naja, da gibt es ja sowohl in Deutschland als auch in der EU erstmal eine klare Impfstrategie. Darüber wurde ja in dieser Woche auch schon geredet, dass natürlich, wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht, man sich erst einmal auf die Risikogruppen konzentrieren will. Also ältere oder gesundheitlich vorbelastete Menschen, wo es einfach angemessen ist, die frühzeitig zu impfen, um eben da einen Infektionsschutz zu erreichen. Dann natürlich ganz besonders, was in diesen Tagen ja auch wieder augenfällig wird, der ganze Bereich der Pflege und der Ärzte, die in diesen Bereichen arbeiten, die auch immer einem hohen Risiko ausgeschützt sind. Natürlich ist es sinnvoll, die früh und schnell zu impfen, um einfach auch da ein höheren Schutz und auch gleichzeitig eine höhere Verfügbarkeit des Personals zu gewährleisten. So bitter das klingt, die Menschen sind schon überlastet in diesen Bereichen, aber in der Situation ist es wichtig, wo die Infektionszahlen noch steigen. Und dann kämen an dritter Stelle möglicherweise systemrelevante Berufe, Polizisten, Feuerwehr und anderes mehr. All das ist ja in dieser Strategie vorgesehen. Bis wir beide beispielsweise uns impfen lassen könnten, all das soll ja freiwillig sein, bis wir beide uns impfen lassen könnten, da wird sicherlich noch ein gutes Stück weit an Zeit vergehen.
Du hast jetzt gerade das Stichwort schon genannt, Freiwilligkeit. Wir wissen ja, dass es viele Leute gibt. Manche Leute sagen die Hälfte, manche Untersuchungen sagen die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland, die so eine Impfung zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ablehnt. Wie will die Bundesregierung damit umgehen, mit dieser Impfskepsis?
Naja, der wichtigste Punkt ist dann schon erst der, dass man tatsächlich auf diese Freiwilligkeit setzt und darauf setzt, dass das Ganze am Ende dann doch motiviert. Es soll keinen Impfzwang geben, das ist klar. Das haben auch die Gesundheitsminister von Bund und Länder Ende vergangener Woche beschlossen. Aber auf der anderen Seite ist klar, diese relative Herdenimmunität, die man bräuchte, um die Infektion insgesamt abzuschwächen, die würde verlangen, dass ungefähr 70% der Bevölkerung sich impfen lassen würden. Und wenn die Bereitschaft da bei knapp 50% liegt, dann ist das schon ein ganz guter Ausgangswert. Aber diese 20%, dieses Delta, müsste man noch erreichen. Und das will der Gesundheitsminister in erster Linie durch Aufklärung schaffen, dass er die Menschen durch Debatten über die Fragen und die Notwendigkeit von Impfungen gerade im Hinblick auf das Coronavirus dann doch erreichen kann und dass sie das am Ende auch tun.
Also wir können uns da auf eine große Werbekampagne der Bundesregierung gefasst machen.
Ja, es wird ja nichts anderes übrig bleiben. Jens Spahn ist ja multimedial schon unterwegs in diesen Tagen. Ich glaube, es gibt ja keinen Kanal, auf dem er nicht versucht, die Menschen immer wieder zu motivieren und daran zu appellieren, dass es sinnvoll ist, A, sich an die AHAL-Regeln, also die Schutzmaßnahmen zu halten und auf der anderen Seite sich auch impfen zu lassen, wenn der Impfstoff denn einmal zur Verfügung steht.
Gut, Volker, soweit über die Impfstoffe. Was können wir noch sagen heute über die aktuelle Entwicklung rund um Corona? 15.300 neu gemeldete Fälle heute. Etwas mehr als das, etwas mehr als 15.300. Wie lässt sich diese Zahl einordnen?
Naja, das lässt ja hoffen. Das lässt hoffen, dass tatsächlich die Wirkungen des Teil-Lockdowns schon greifen. Wobei alle sagen, das tut es erst nach 10 Tagen. Und wir sind ja gerade am 10. Tag im November. Also möglicherweise wäre das schon ein erstes Anzeichen, dass die Zahlen sich entspannen. Aber das wird man definitiv erst am Ende dieser Woche sagen können. Die Hoffnung ist ja, mit all den Maßnahmen, die die Bundesregierung mit diesem Teil-Lockdown eingeleitet hat, dass sich einfach der Grad der Infektionsausbreitung wieder deutlich verringert und die möglichen Belastungen des Gesundheitssystems ausbleiben, wo im Moment ja noch mit steigenden Zahlen gerechnet werden muss. Aber je geringer die täglichen Neuinfektionen ausfallen, nicht nur heute, sondern tatsächlich jetzt in den kommenden beiden Wochen, umso geringer sind am Ende auch die Auswirkungen für das Gesundheitssystem. Und da wäre immer noch die Hoffnung, dass dieser Teil-Lockdown zumindest das bewirkt. Und wir sollten hoffen, dass die Zahlen in den kommenden Tagen noch weiter runtergehen. Dann wäre das zumindest ein relativer Erfolg, auch wenn wir wissen, dass wir Covid-19 nicht aus der Welt schaffen werden.
Gut, dann werden wir das mal genau verfolgen, wie das weitergeht in den nächsten Tagen. Volker Wintermar in Berlin, ich danke dir vielmals.
Gerne.
So, und jetzt habe ich zum Schluss noch eine Bitte. Sonja und Ann-Kathrin haben mir ja gestern schon mal darauf hingewiesen. Am kommenden Freitag machen wir zusätzlich zu diesem Podcast noch eine Sonderausgabe. Das wird eine Diskussion sein zum Thema gendergerechte Sprache. Das ist ein Riesenstreitthema. Ich weiß natürlich auch in vielen Redaktionen, bei Tageszeitungen, Radiosendern, auch hier bei uns im Deutschlandfunk, auch hier bei uns. Und uns würde mal interessieren, was ihr, die Hörerinnen und Hörer, von der Tag, von dieser ganzen Idee haltet. Wenn Leute zum Beispiel nicht Politiker sagen, sondern PolitikerInnen, LehrerInnen oder die Lehrenden, also möglichst neutral. Also wenn man beim Sprechen immer darauf achtet, möglichst alle Geschlechter mit einzubeziehen, mitzudenken. Gendergerechte Sprache. Eure Meinung interessiert uns, auch wenn ihr voll dagegen seid natürlich, wenn euch die ganzen mitgesprochenen Gender-Sternchen längst nerven und wenn ihr das alles viel zu kompliziert findet. Ihr könnt uns wie immer schreiben an dertag@deutschlandfunk.de Und ihr könnt uns gerne an diese Adresse auch eine kurze Audiobotschaft schicken, aber wirklich kurz bitte. Und auch Feedback zu dieser heutigen Ausgabe von Der Tag lesen wir natürlich wie immer, wie jeden Tag, sehr gern. Das war's für heute. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.